Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. In diesem Podcast unterhalten sich jede Woche zwei Personen über den Predigttext, der nach der EKD-Perikopenordnung in zwei Wochen in den evangelischen Kirchen gepredigt werden wird. Und das machen wir, weil wir einfach damit Gedanken anstoßen wollen, die dabei helfen, eine eigene Predigt zu schreiben. Heute unterhalten wir uns, das bin einmal ich, Carina, und mir gegenüber digital sitzt, steht, weiß ich nicht.
Nee, ich sitze ja.
Fabian.
Ich war auch schon öfter hier im Podcast, bin auch Mitglied des Redaktionskreises von Stückwerk, jetzt im Moment hauptsächlich für die Technik im Hintergrund zuständig. Ich bin zurzeit Pfarrer am Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Stuttgart und da mit dem Schwerpunkt Konfi-Arbeit unterwegs. Genau. Und freue mich mal wieder hier zu sein. Hab schon lange nichts mehr in dem Podcast hier gesagt.
Ja, und es ist auch cool, dass wir uns so mal kennenlernen. Wir kennen uns irgendwie nur so vom Schreiben bei Teams zu diverser Planung.
Das stimmt, ja.
Podcast, aber
ja.
Haben uns, glaube ich, noch nie wirklich.
Genau. Obwohl wir beide im Redaktionsteam sind. Ja. Das sagt ja auch schon viel, ja, genau. Viel aus über die Frequenz, mit der wir uns im Redaktionsteam treffen.
Ja, genau. Ja. Naja, es gibt Premieren. Bin ja auch schon öfter aufgetreten und bin jetzt gerade Neupfarrerin in Herlingen, hat meinen Probedienst begonnen im Dekanat Blaubeuren. Also wir sind beide in der Württembergischen Landeskirche unterwegs. Genau. Und Fabian, wir unterhalten uns heute über den Text zu Palmsonntag, nämlich Johannes 12:12-19. Und du hattest gerade schon gesagt, dass du lesen würdest. Und zwar, glaube ich, aus Luther.
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Luther. Ja, lesen kriege ich noch hin. Also ich lese aus Johannes 12, Verse 12 bis 19. Aus der Luther-Übersetzung. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach.
Okay. Wie ging es dir mit dem Text für Palmsonntag? Auch so, dass du dachtest, ist ja mal nett, dass man nicht so viel um die Ecke denken muss, inwiefern jetzt dieser Text mit diesem Sonntag im Kirchenjahr in Verbindung steht, sondern dass es einfach so glasklar sozusagen ist. Hast du es auch so empfunden?
Ja, das habe ich auch so empfunden. Aber ich dachte, das ist schon auch fast wieder ein bisschen langweilig, weil mein erster Impuls war, weil man den Text schon so oft gehört hat. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es ja auch Adventssonntage, in denen der gelesen wird. Manchmal genau. Erst Advent oder
ich glaub,
so.
Ich glaube, am ersten.
Also, ja. Ja.
Damit, glaube ich, der Matthäus-Version, wenn ich es
genau, aber auch diese Einzugssituation in Jerusalem. Und das ist schon irgendwie was mir schon so oft begegnet ist und wo ich auch schon so viele Predigten dazu gehört habe und gefühlt irgendwie der Punkt immer schon vorher klar ist. Deswegen dachte ich natürlich einerseits klar, offensichtlich, warum der Text gelesen wird, da braucht man jetzt nicht lange irgendwie rumdiskutieren. Aber ich finde es eine große Herausforderung, da irgendwie was reinzubringen, was man jetzt nicht jedes Jahr hört oder was man nicht jedes Mal hört, wenn man diesen Text hört, oder?
Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht setzen wir gleich da an. Gab es irgendwas, was dich jetzt dieses Mal angesprungen hat? Also irgendein Vers, ein Wort, ein Satz. Das ist ja so eine gängige Methode irgendwie, dass man mal schaut, was springt einen jetzt in dem Moment an?
Ja, also tatsächlich gab es zwei Dinge, die mich angesprungen haben. Der eine, ich weiß jetzt nicht, wie theologisch sinnvoll das ist. Das habe ich jetzt noch nicht komplett durchdacht, ob das exegetisch oder irgendwie so Sinn macht. Aber so dieser Grundgedanke, der mich angesprungen hat, gerade weil es jetzt auch in den Medien häufiger war, unser Umgang mit Idolen sozusagen, weil wenn man sich ja anguckt, Jesus kommt nach Jerusalem und ja, eine Woche später hängt er am Kreuz, also er wird hier hoch gejubelt und eine Woche später fallen gelassen. Und das hat mich so ein bisschen an die Frage erinnert, wie gehen wir eigentlich mit heute mit Idolen um? Also ich weiß, dass jetzt Jesus kein Idol im klassischen Sinne ist und so, deswegen, das müsste man alles nochmal aufbereiten. Aber es ist so ein Gedanke, der aufgeploppt ist, wenn wir alles toll finden, was bestimmte Menschen machen, dann kommt irgendwie raus, was die für einen Fehler gemacht haben, und dann lassen wir die fallen und schreien alle Kreuzige ihnen. Also das ist so ein Mechanismus, der mir irgendwie häufiger aufgefallen ist, jetzt in den letzten Jahren auch in den Medien, das mich irgendwie daran erinnert hat. Das war so das eine, wo ich dachte, da könnte man in die Richtung vielleicht was für eine Predigt rausziehen, aber wie gesagt, da müsste man nochmal gucken, wie man das auch so macht, dass es dann theologisch passt und dann keine ganz so schiefen Vergleiche bei rauskommen. Und das zweite war, dass mir irgendwie das Wort Hosianna aus irgendeinem Grund besonders ins Auge gesprungen ist. Und ich dann mal nachgelesen habe in dem Psalm 118, da kommt das ja her, Psalm 118, 26, und festgestellt habe, da steht das Hosianna gar nicht. Und das fand ich irgendwie nochmal spannend, weil das ist ja diese Zitation hier aus, hier haben wir es in Vers 13, glaube ich. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Mhm. Und das bezieht sich auf eben auf Psalm 118, und da steht dieses Hosianna eben nicht. Und das fand ich irgendwie spannend, da mal drüber nachzudenken, jetzt da das, warum dieser Zusatz und was das vielleicht bedeuten könnte.
Dann gab es doch was dich jetzt gleich angesprochen hat.
Ja, mich hat was angesprochen, natürlich, genau. Ja. Aber trotzdem bleibt es, finde ich, eine Herausforderung. Weil, also letztlich, wenn man mal auf dieses Hosianna eingeht, das bedeutet ja, rette mich oder rette uns, hilf doch. Ich weiß jetzt nicht, welches, hilf doch, glaube ich, heißt es mehr oder weniger wörtlich übersetzt. Also es ist auf jeden Fall ein Rettungsruf, eine Bitte um Rettung. Und das sagt ja schon mal einiges aus über diese Situation, in der wir uns hier befinden. Also es ist nicht nur dieser Jubelruf, gelobt sei, wie in dem Psalm, sondern es ist eben mit diesem Vorsatz, rette uns. Und das fand ich einen spannenden Gedanken irgendwie nochmal.
Ja, ich finde auch diese Perikope, die ist so durchdrängt von Erwartungen. Also die Menschen, die stehen da und haben ganz unterschiedliche Erwartungen. Und eine davon ist eben diese Hoffnung auf Rettung, die sich in diesem Hosanna irgendwie verdichtet. Und gleichzeitig auch deutlich wird, zum Beispiel in den Palmzweigen, also diesem Symbol, was auch schon so oft gedeutet wurde, aber was ich immer wieder spannend finde, also ein Symbol ja eigentlich für einen politischen Sieg irgendwie seit diesem Makkabäer-Aufstand. Und gleichzeitig habe ich nochmal gelesen, dass man aber auch drin lesen könnte, einen Anklang auch wiederum aus einem Psalm, nämlich Psalm 92, ich glaube Vers 13, da geht es irgendwie darum, dass der Gerechte wachsen wird wie eine Palme. Also dass man irgendwie auch schon sehen kann, die Menschen sehnen sich irgendwie auch nach dem, was ja so ein bisschen versteckter ist, nämlich dieser Fülle, diesem ewigen Leben, was irgendwie nach Johannes ja sich in Jesus Christus irgendwie in seiner ganzen Herrlichkeit gezeigt hat. Wie ambivalent oder wie unterschiedlich die Erwartungen sind, die jetzt hier zusammenkommen bei den Menschen, die da stehen. Also einerseits diese Sehnsucht nach einem politischen Befreiungsschlag, aber dann auch dieses tief menschliche Sehnen nach Fülle oder nach Heil wachsen, wie auch immer.
Ja.
Das fand ich spannend. Ja. Und mir ging es so, dass mich vor allem Vers 16 irgendwie angesprochen hat. Also es war das Erste, was ich mir so als Notiz gemacht habe, dass ich diesen Vers irgendwie eingekringelt habe. Denn ich finde, hier zeigt sich so eine ganz, ganz menschliche Erfahrung, nämlich, dass vieles erst im Nachhinein verstanden wird. Also dass die Jünger jetzt im Moment einfach noch nicht dazu fähig sind, zu verstehen, was hier gerade passiert, weil ihnen eben Ostern noch fehlt, diese österliche Wende. Und ich würde sagen, das ist einfach eine Erfahrung, die Menschen so oft machen, dass irgendwie Gespräche, die geführt wurden oder Worte, die gefallen sind in Unterhaltungen, erst dann einige Zeit später ihre Bedeutung erweisen oder dass Ereignisse geschehen in einem Leben und irgendwie viel, viel später erst sich zeigt, was sollte das eigentlich? Und manchmal eben auch nicht, weil eben Ostern noch kommt, sozusagen.
Das Ostern hat mich voll angesprochen. Sozusagen. Ja, das stimmt, und das ist ja auch irgendwie was Tröstliches, finde ich. Also, dass man einfach seine eigene Begrenztheit auch nochmal in einer gewissen Weise vor Augen geführt kriegt, heißt es ja letztlich. Mhm. Also ich verstehe noch nicht ganz, was für Dinge passieren. Zugleich habe ich aber die Hoffnung, dass ich es irgendwann verstehen werde. Ja. Aber ich finde, da muss man ein bisschen aufpassen, auch in der Predigt, finde ich, dass das nicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, das kann ja auch dazu benutzt werden, Dinge kleinzureden oder irgendwie Erfahrungen, die gemacht werden, nicht so ernst zu nehmen, weil man sagt, ja, das verstehen wir jetzt halt noch nicht. Vielleicht wird es irgendwann mal uns offenbar, vielleicht aber auch nicht. Und das kann tröstlich das sein, aber
in der Gefahr, dass man das Leid auch so banalisiert ein bisschen. Ne?
Ja, genau, das meine ich ja.
Also
das
hat irgendwie alles seinen Sinn, aber
genau, da muss man, glaube ich, seelsorgerlich sehr vorsichtig sein, dass das nicht vorschnell darauf zu beziehen oder. Also oft kommt das, habe ich zumindest in seelsorgerlichen Gesprächen erfahren, kommt das von Menschen auch selber, die diese Perspektive haben. Ja, die dann irgendwie sagen.
Ich finde also, auch, dass man tatsächlich das nie für andere machen darf eigentlich.
Richtig, deuten. Das ist vielleicht
also
der Weg.
Also das dürfen einfach nur die Menschen selbst. Ja.
Und deswegen würde ich in der Predigt, also das war mein Gedanke, finde ich den Gedanken total gut und ich finde ihn auch wichtig, weil ich glaube, er kann wirklich Kraft geben und er kann auch als Kraftressource dienen. Aber man muss, glaube ich, vorsichtig sein in einer Predigt, wie man es formuliert, ohne dass es so, ich erzähle euch jetzt mal, ihr seid in der Situation, aber ihr versteht es einfach noch nicht und das wird aber alles sich erleuchtet, wenn Ostern kommt sozusagen, dann werden wir verstehen. Also ich glaube, da muss man aufpassen, sodass man diesen Impuls mitgeben kann, das kann eine heilsame Perspektive sein, aber ich will sie nicht aufdrängen, sondern da muss man, letztlich muss man selber zu dieser Perspektive kommen, ohne dass einem jemand von außen das irgendwie sagt.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Also der Vers wäre ein Ausgangspunkt für eine seelsorgerliche Predigt, bei der man aber eben verschiedene Aspekte echt beachten muss.
Genau.
Und auch einfach nochmal deutlich machen, dass eigentlich ja wirklich nur Jesu Leiden irgendwie Sinn ergeben hat. Also anderes Leiden.
Ja,
ergibt eben oft.
Genau, es gibt halt auch sinnloses Leiden. Das ist so ein bisschen mein, also ich glaube jetzt nicht, dass jedes Leiden, das wir haben, irgendwie Sinn ist, oder? Vielleicht werde ich auch erleuchtet und weiß es dann danach, aber letztlich glaube ich einfach, dass es auch sinnloses Leiden gibt, ja. Ja, aber ja, das wär auf jeden Fall ein spannender Ansatzpunkt für eine Predigt.
Ja.
Der jetzt auch
und da wäre mir dann
Text
dieser bisschen. Sorry.
Nee, alles gut. Ich glaube, wir haben ein paar Sekunden Verzögerung hier drin. Aber ich meine nur, der Text, es gibt im Text nochmal so ein bisschen einen Twist, den man jetzt nicht so sofort. Der nicht sofort entgegenschlägt, das gefällt mir immer ganz gut.
Ja, und mir kam eben dann gleich so dieser Titel, der ist ein bisschen banal und vielleicht auch schon verbraucht, aber er kam mir zumindest vorwärts leben, rückwärts verstehen, also Kierkegaard, der das irgendwie nochmal ein bisschen anders formuliert hatte, aber es wäre zumindest ein griffiger Titel, an dem man irgendwie sich orientieren könnte.
Ja.
Aber ich muss sagen, das, was du zu Anfang gesagt hattest, nämlich dieser Umgang mit Personen in der Öffentlichkeit, die irgendwie einerseits bejubelt werden und dann aber irgendwie doch auch in den Dreck getreten, finde ich auch spannend, weil mir das zum Beispiel jetzt bei Karl Lauterbach so in jüngster Vergangenheit immer wieder aufgefallen ist, wie er sich jetzt dann doch immer wieder stark verteidigen muss, ne? Oder auch andere Personen der Öffentlichkeit. Aber finde ich auch spannend, weil es eben so aktuell auch ist.
Ja, also
oder an wen hattest du konkret gedacht? Ich finde das spannend.
Ich hatte konkret an Umgang mit Fehlern gedacht, tatsächlich, an so Fehlerkultur so ein bisschen. Also, was sehr prominent war, keine Ahnung, Gutenberg oder so, der Fehler in seiner Dissertation dann zurücktreten musste. Und Kanye West, der irgendwie dann sich zu komischen Ansichten gedreht hat und dann auch durchaus zu Recht, ich will das ja gar nicht sagen, dass es dann falsch ist, dass man die Person öffentlich kritisiert, aber ich finde einfach diesen Mechanismus spannend, von himmelhoch jauchzend und dann wird man fallen gelassen, weil man Fehler macht oder weil man sich verändert. Deswegen meine ich, muss man auch vorsichtig sein, weil jetzt Jesus kein Idol in dem klassischen Sinne ist, sondern er hat ja tatsächlich jetzt keine Fehler gemacht, für die man ihn dann hat fallen lassen, sondern er hat dann einfach mächtige Feinde gehabt, die was gegen ihn hatten. Und ihn deswegen, die dann die Masse auch mobilisiert haben. Also da muss man gucken, ob der Vergleich nicht hinkt. Aber grundsätzlich diese Massendynamiken, die da dahinter stehen, sind ja schon auch vielleicht vergleichbar. Die Masse, die sich dafür begeistern kann, wenn Jesus gelobt wird, und die Masse, die sich dafür begeistern kann, ebenso, wenn er dann gehängt oder gekreuzigt wird. Also finde ich, es hat so ein bisschen ein selbstreflektives auch. Moment auch nochmal, wie geht man mit Fehlern um auch. Also aber ob das jetzt zu dem Text so passt, je mehr ich drüber rede, desto mehr denke ich, man müsste da nochmal gründlicher drüber nachdenken.
Es wäre halt einfach ein Sprungbrett gewesen, ne, mal über dieses Thema dann eher zu predigen, aber man darf es nicht zu stark parallelisieren oder eigentlich gar nicht parallelisieren, aber ich sehe schon,
genau, man könnte es
oder andockst.
Ja, von daher bin ich, also das ist ja auch, sind eben so Gedanken, die mir da aufgeploppt sind, aber unsicher, ob man das vielleicht als Aufhänger für die Predigt verwenden könnte, aber auch dann müsste man irgendwie einen gescheiten Vergleichspunkt finden. Mhm. Aber was ich nochmal dachte, das ist jetzt, ich weiß nicht, willst du zu dem Punkt noch was sagen mit den Idolen, oder?
Nee, mach mal gern weiter. Nee,
okay, weil ich, mein Gedanke hing gerade noch bei dem, was wir vorher hatten, mit diesem Gedanken, dass man manches erst aus dem Rückblick erkennt, das passt für mich auch zu dem Gedanken in dem Text, dass Jesus als, oder was erwarten wir von Jesus, so rum, also der ja nicht als König kommt, als weltlicher König, also viele haben sicherlich irgendwie eine Befreiung von der römischen Herrschaft erwartet, ja. Und Jesus, der dann eben auf dem Eselsfohlen da angeritten kommt und so irgendwie auch dann in seinem ganzen Sein und seinem ganzen Dasein irgendwie klar macht, nee, mir geht's hier nicht um weltliche Macht, sondern ich bin auf einer anderen Ebene unterwegs sozusagen. Für mich passt da dieser Gedanke nochmal, dass Jesus sozusagen befreit dazu, eine andere Perspektive einzunehmen. Also das, was du gesagt hast mit dem aus dem Rückblick erkennen, es geht darum, dass wir durch Jesus auch dazu frei sind, einfach, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verhaspel, weil sonst können wir gar keiner mehr folgen, was ich sagen will.
Ich bin
es geht
noch
nicht
dabei.
Um eine äußere Befreiung. Ja. Bitte? Du bist noch dabei. Es geht nicht um eine äußere Befreiung, dabei. Sondern es geht irgendwie um eine innere Befreiung, die ich habe durch Jesus. Weil wenn man sich anguckt, was passiert denn in dieser Karwoche danach, das ist ja das, dass Jesus sich völlig hingibt und auch nicht zurückzieht, sondern er geht diesen Weg ans Kreuz und offenbart uns damit sozusagen, wie Gott ist. Und er zeigt uns, dass Gott derjenige ist, der auch die schweren Wege auf sich nimmt sozusagen und mit uns dabei ist. Und das ist ja keine Befreiung im äußeren Sinne, dass ich sage, Gott befreit mich jetzt aus dieser schlechten Situation sozusagen oder aus dieser Krankheit oder er befreit mich von Trauer, sondern es ist eher die Aussage, ich bin auf einer anderen Ebene unterwegs, ich begleite dich darin und ich gebe dir so eine Art innere Befreiung. Ich kann dir eine Perspektive aufzeigen, eine hoffnungsvolle Perspektive aufzeigen, ich bin bei dir, ich begleite dich und kann diese innere Freiheit schaffen sozusagen. Verstehst du ein bisschen, was ich meine, oder ist das jetzt völlig wirr?
Nee, ich verstehe das. Und das knüpft auch nochmal
mit dem, was du gesagt hast, aber es dockt quasi nochmal an mit diesem Gedanken, was erwarten wir von Jesus? Und ich glaube, es ist möglicherweise die falsche Erwartung, dass er alle unsere äußeren Schranken entfernt. Es kann passieren, natürlich Wunder passieren, aber dass jetzt unsere Krankheiten weggenommen werden, dass wenn wir liebe Menschen verloren haben, das kann man auch nicht mehr rückgängig machen, sondern was wir dann brauchen, ist nicht die äußere Befreiung, die Befreiung von der römischen Herrschaft sozusagen, sondern was wir wirklich brauchen, ist die Befreiung im Inneren und einen Umgang damit zu finden. Und das kann, glaube ich, geschehen durch den Zuspruch, dass Jesus eben diese Wege auch nicht scheut und dass er da dabei ist.
Das wäre sozusagen jetzt neben diesem Thema Leben im Rückblick verstehen, also dieses Thema Erwartung, wie werden Erwartungen eben von Jesus jetzt in anderer Weise für uns erfüllt oder vielleicht sogar übertroffen, als wir es eigentlich.
Ja, genau, letztlich kann das eine größere Befreiung sein. Also ich denke gerade, ich habe ein bisschen was über Stoizismus gelesen gerade in letzter Zeit und das hat mich ein bisschen daran erinnert. Stoizismus, ich weiß nicht, ist ja dieser, also hat viele Gedanken, aber Grundgedanke ist ja, ich nehme das, was um mich herum so ist, wie es ist, nehme ich an und finde mich damit ab sozusagen und versuche dann darin, mein Glück zu finden, so ein bisschen. Also das, was ich nicht ändern kann in der Welt, da kann ich viel Energie drauf verschwenden, das zu versuchen zu ändern, aber es wird sich nicht ändern, weil ich kann es nicht ändern. Und das irgendwie anzunehmen und deine innere Einstellung zu finden, das hat mich ein bisschen daran erinnert. Also dass es letztlich manchmal nicht darum geht, die äußeren Umstände zu verändern, weil ich die nicht verändern kann. Ich glaube, ja, natürlich, manchmal kann man das verändern und dann sollte man auch alles daran setzen, wenn die Umstände schlecht sind, das zu verändern. Also soll kein irgendwie Trost sein, sich zurückzulehnen und zu sagen, und ich kann ja eh nichts ändern, so nicht, sondern es gibt einfach Dinge, die kann ich nicht ändern, die muss ich annehmen und muss dann einen Umgang damit finden. Und ich glaube, da das kann so ein bisschen in diese Richtung auch gehen. Also, ja.
Und auch da würde ich wieder das sagen, was wir vorher schon hatten, muss man auch wieder vorsichtig sein bei jeder Formulierung, weil es eben so leicht kippen kann in ein, kann man jetzt halt nicht ändern,
auf jeden Fall
aushalten und das darf es halt
werden. Ja,
aber ich habe es anders gehört bei dir gerade.
Das also, immer mitgedacht, natürlich genau, deswegen habe ich es ja vorhin auch schon gesagt, genau, also das muss man immer, das wäre auch eine seelsorgerliche Predigt sozusagen und da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und es ist tatsächlich eine Gratwanderung zwischen, ich sag euch jetzt, wie es richtig geht, auf der einen Seite und dem Ermutigen, ja, diese Perspektive anzunehmen oder das irgendwie zuzusprechen und dabei zu helfen, die selber zu entdecken, ist ja letztlich das, genau, ja.
Ja, ja. Was ich mir sonst noch angestrichen hatte, vielleicht das noch zum Schluss, da wird mich deine Meinung auch noch interessieren, war dieser Vers 19, da habe ich noch so ein bisschen so einen inneren Kampf, denn dieses, ihr seht, ja, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach, das höre ich einerseits so als großes Versprechen, also da kommt noch irgendwie ganz viel, also die Welt, die wird sich irgendwie immer für Jesus interessieren und sogar noch mehr, alle Welt läuft ihm nach und gleichzeitig eben die Erfahrung, ja, so ist es halt irgendwie auch nicht. Das, ja, war für mich so eine Entdeckung noch, wo ich denke, ja, da stimmt der Text nicht mit der Erfahrung oder den...
Du meinst mit den Ereignissen, was dann passiert tatsächlich danach?
Ja, vor allem? Überall.
Weil sie nichts ausrichten können und dann richten sie doch was aus, oder?
Ja, genau. Und also es ist ja einfach nicht so, dass die Welt ihm nachläuft. Das klingt, finde ich, hier so stark am,
ja,
Ende dieser Perikope. Und ich denke so, jo, nee.
Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen. Aber wie geht denn der Text danach weiter? Ich habe gerade nur den Ausschnitt da rauskopiert.
Danach kommt. Gut, dass wir beide nicht so richtig danach geguckt haben. Ich weiß nur, dass davor die Salbung, ja, steht.
Kontext ist doch nichts, ne?
Kontext ist nichts, nee, braucht man
es
nicht.
Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufkommen. Ja, dann geht tatsächlich ein neuer Abschnitt los. Ja, also es ist tatsächlich der Schlusssatz, ja, von dieser Sinneinheit da.
Ja. Genau, ja. Ja, also es fiel mir einfach auf und habe ich so einen inneren Widerstand.
Also ich hätte das tatsächlich konkret auf die Situation bezogen, in der sich die Pharisäer da befanden, die halt sehen, dass die Menschenmenge ihm zujubelt.
Mhm. Okay, also gar nicht so weit gedacht.
Aber
für mich lang das
nicht, nee, so also genau,
verheißungsvoll, ja, alle Welt läuft ihm nach. Ja.
Naja, aber letztlich ist ja natürlich alle Welt, also das Christentum ist ja schon, hat ja schon einen Siegeszug dann angetreten, so mehr oder weniger, wenn man sich das anguckt. Natürlich nicht alle Welt, also nicht jeder einzelne Mensch, aber so im Großen und Ganzen.
Ja. War doch erfolgreich. Ja, okay. Stimmt, ja, das ist immer die Frage, wie halb voll oder halb leer das Glas ist.
Genau.
Aber das stimmt, ja. Ja.
Ja. Ja. Aber für mich war jetzt konkret dieser Vers eigentlich tatsächlich sehr situativ.
Mhm.
Das hatte ich nicht verstanden, ja.
Ja, das hilft mir jetzt auch nochmal. Okay. Wir sind an einigen vorbeigekommen, wo man, glaube ich, wirklich anknüpfen könnte. Ich werde predigen.
Auch.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist an Palmsonntag.
Nee, ich muss tatsächlich an Palmsonntag nicht predigen.
Okay.
Ich darf nicht predigen.
Ja.
Ich muss.
Dann schaue ich mal, was ich aus dem, was wir hier gesprochen haben, mache.
Kannst du ja nochmal nachhören.
Fabian. Genau, ich lasse mir nochmal anhören.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, danke.
Ja, mir auch. Und euch Hörerinnen und Hörern auch alles Gute. Wenn ihr noch weiter denken und weiter diskutieren wollt, dann könnt ihr das tun auf stückwerk-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen, könnt die Folgen auch kommentieren. Ihr könnt uns darüber hinaus auch folgen auf Instagram @stückwerkpodcast. Und wir freuen uns, wenn ihr dieses Projekt hier weiterempfehlt, wenn ihr weiter hört und wenn ihr euch auch meldet, falls ihr mal selber hier diskutieren und sprechen wollt.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.